Johannes 1, Vers 51 bis Johannes 2, Vers 13. Christus spricht: Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes werden vom Menschensohn zum Himmel hinaufsteigen und von dort wieder zu ihm herabsteigen. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: Tut alles, was er euch sagt. Es gab dort 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm: Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus und wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus nach Kapernaum. Seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger begleiteten ihn. Dort blieben sie einige Tage. Das Passafest der Juden stand kurz bevor. Da ging Jesus nach Jerusalem.
Im Johannesevangelium gibt es keine Gleichnisse. Okay, aber es gibt auch keine Wunder. Ja, im Johannesevangelium gibt es Zeichen. Zeichen? Zeichen kenne ich aus dem Straßenverkehr. Die kann man so schön übersehen. Ich habe da eins gerade vor Augen. Ja, Zeichen muss man nicht nur sehen, sondern auch verstehen. Und dann sagen die einem was. Wenn man Zeichen nicht versteht, sagen die einem nichts. Dann kann man die übersehen. Die Zeichen im Johannesevangelium, die zeigen uns immer ein Stück Himmel auf Erden. Und es geht im Kern immer um Jesus. Und wenn wir ein Stück Himmel auf Erden erleben, sehen und verstehen, hey, dann kann man fröhlich werden. Wir starten heute mit dem ersten Zeichen. Himmel auf Erden, fröhlich werden. Und wir durchschreiten miteinander den Text, den wir gehört haben, um das Zeichen zu verstehen, damit wir dann fröhlich werden. Ja, und wenn ihr nachher nicht fröhlicher seid als jetzt, dann habe ich meinen Job nicht getan. Also, testen wir das mal. Gut. Die Story beginnt mit der Zeitansage am dritten Tag. Bei der Hochzeit in dem Dorf Kana, am dritten Tag. Diese Zeitansage ist durch die hebräische Bibel jüdischen Ohren vertraut. Der dritte Tag ist immer der Zeitpunkt Gottes. Gibt es viele Geschichten im Alten Testament, am stärksten beim Propheten Hosea, aber auch bei Mose. Am dritten Tag erscheint Gott oder er tut irgendwas. Am dritten Tag. Also schon die Zeitangabe in dieser Story will uns neugierig machen, will eine Erwartung wecken. Gott wird auftauchen und dann wird er was tun. Also am dritten Tag denkt ihr vielleicht auch noch an was anderes. Genau, am dritten Tag Ostern, ist die Auferstehung, auch am dritten Tag. Und deswegen lässt diese Zeitangabe auch schon so ein bisschen, ja, an Ostern denken. Aber sonderbar, im Johannesevangelium wird uns nicht gesagt, dass Jesus am dritten Tag auferweckt wurde. Komisch. Aber der dritte Tag, der steht hier in der Geschichte von der Hochzeit in Kana. Hier, ganz am Anfang. Und dann, so hörten wir schon, geht Jesus nachher nach Jerusalem. Schon? Ja, im Johannesevangelium schon. Direkt nach Kana, Jerusalem. Hat auch nur Johannes. Und dann in Jerusalem, im Tempel, da sagt er, baut diesen Tempel ab, reißt ihn nieder, ich baue den wieder auf. Und er spricht dabei von seinem Leib. Das ist so das genauere Umfeld der Story. Und wir sollen bei dieser Zeitangabe, der dritte Tag, spüren, ja, dass da schon sehr viel Österliches, aber auch für Karfreitag aufleuchtet. Also wenn ihr so wollt, wir lesen diese Geschichte bei Kerzenlicht, beim Licht der Osterkerze. Okay. Der nächste Schritt. Und dann ist von seiner Mutter die Rede. Und das hat mich ganz lange irritiert. Da bin ich jedes Mal aus der Kurve geflogen. Wie Jesus hier mit seiner Mutter umgeht. Hey, das ist orientalische Kultur. Und wer das so ein bisschen vielleicht auch mal im Urlaub erlebt hat, jo, da ist noch so richtig Respekt und Höflichkeit. Auch gerade den Älteren gegenüber. Auf jeden Fall den eigenen Eltern gegenüber. Und dann dieser Ton von Jesus. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Warum taucht der Name Maria da nicht auf? Beim ganzen Johannesevangelium nicht. Sonderbar, sonderbar. Wenn euch das auch sonderbar vorkommt, dann sage ich mal, das ist ein Nebenweg. Der führt nicht zum Ziel. Da kann man sich verlaufen. Da gibt es Erklärungen, die helfen aber einem auch nicht weiter, um die Story zu verstehen. Deswegen lassen wir das mal an der Seite liegen und achten nur darauf, ja, die Sprache von Jesus ist im Johannesevangelium so ein bisschen sonderbar. Denn Jesus ist vom Himmel gekommen. Und deswegen spricht er so ein bisschen himmlisch. Er sagt das, was er seinen Vater reden hört. Und der ist auch im Himmel. Und deswegen tauchen auch ständig im Johannesevangelium Missverständnisse auf. Wie bei seinem Tempelwort. Reiß diesen Tempel nieder, dann baue ich den wieder auf. Missverständnis. Er redet von seinem Leib. Ja, und dann redet seine Mutter von dem Wein, der fehlt, und er antwortet, dass es noch nicht seine Zeit ist, weil er denkt an den himmlischen Wein. Er denkt ja immer irgendwie himmlisch, weil er vom Himmel herabgekommen ist. Und später im Johannesevangelium, da reden sie dann vom Brot und er redet auf einmal vom Himmelsbrot und meint sich selbst damit. Also, ständig diese Missverständnisse. Und das zieht sich auch durch in der Hochzeitsgeschichte. Vom normalen Wein kommt er irgendwie auf den himmlischen Wein. Und damit sind wir bei Punkt 3. Stichwort Wein. Ja, wenn es damals bei den Feiern schon Bier gegeben hätte, kann man auch von Bier reden. Muss ich aber gar nicht, denn zum Feiern trinke ich lieber Wein. Also, ohne Wasser kein Leben. Auch wenn wir uns heute Morgen beim Kommen in die Kapelle nicht ganz einig waren, ob es regnet oder ob der Nebel feucht ist. Nicht? Ohne Wasser kein Leben und ohne Wein keine Freude. Wein ist das Getränk der Lebensfreude und der Lebensfülle. Wenn bei einer Hochzeit der Wein ausgeht und dann fehlt, hey, dann fehlen nicht nur die Getränke, sondern nach damaligem Empfinden fehlt da überhaupt der Segen Gottes. Also wenn das passiert, kannst du einpacken. Die Feier kannst du dicht machen und die Ehe gleich mit. Ja. Deswegen kann man das gar nicht tragisch genug verstehen. Also was da passiert, ist kein organisatorischer Lapsus und da muss irgendeiner an eine Tanke fahren und dann noch ein paar. Ne? Nein, das ist echt eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Und deswegen, aufmerksamer Gast, Maria, also die Mutter, Gästin, ja, die reagiert gleich und sagt, hey, die haben kein Wein mehr. Ja, Wein, Wein. Ich glaube, dass Jesus bei dem Stichwort wirklich getriggert war. Dachte nicht an seinen Lieblingswein aus Nazareth, Spätlese, supertrocken oder keine Ahnung, sondern Wein himmlisch. Himmlischer Wein. Er dachte an ein prophetisches Wort. Der Herr Zebaoth wird allen Völkern auf dem Berg Zion ein üppiges Festmahl bereiten. Er wird erlesene Weine und würzige Speisen geben. Man trinkt gut gelagerte alte Weine. Dann vernichtet Gott auf dem Zion den Trauerschleier, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er entfernt das Tuch, das sie alle bedeckt. Gott, der Herr, wird den Tod für immer vernichten und die Tränen von allen Gesichtern abwischen. Oh, und wenn er sich daran wirklich erinnert hat, können wir mal für einen Moment so annehmen, dann ist er natürlich total geflasht. Dieses Fest, wo es richtigen Wein gibt von Gott, an diesen Wein denkt er jetzt und ist dann wieder in Kana und guckt in die Augen seiner Mutter und derer, die schöne Gläser in der Hand haben und die sind alle leer. Da merken wir die Missverständnisse, die Spannungen. Und dann lässt es sich auch nachvollziehen, warum Jesus sagt, dass, ja, natürlich, wenn ich diesen himmlischen Wein im Kopf habe, dann ist die Zeit dafür, für diesen himmlisch guten Wein, ist noch gar nicht da. Denn das trinken ja noch gar nicht alle. Jesus ist dafür gekommen, dass das eben von allen getrunken wird. Darauf freut er sich. Dass da nicht nur die Juden feiern, sondern auch die Nichtjuden von Gott eingeladen sind. Und er guckt in die Runde und sagt, na, hier sind doch alles nur Juden. Deswegen nachher auch das Reinigungswasser, diese Riesenbehälter. Das kann doch nicht meine Zeit sein. Es gibt diesen himmlischen Wein jetzt noch nicht. Es ist nicht meine Zeit. Damit sind wir beim vierten Punkt. Ja, wann ist denn deine Zeit gekommen, guter Mann? Und da erinnern wir uns tatsächlich nochmal an diese riesigen Behälter, diese Wasserbehälter. Die wurden für die jüdischen Waschungen benutzt. Und das macht eben deutlich, wir sind im jüdischen Milieu. Keine Spur von Nichtjuden. Die tauchen erst viel später auf. In Kapitel 12 Da heißt es auf einmal, als Jesus wieder auf dem Weg nach Jerusalem war, dass da unterwegs auch Griechen sind. Die stehen exemplarisch für die Nichtjuden. Und die wollen Jesus sehen. Und das triggert Jesus wieder und sagt, Moment, jetzt wollen mich auch Nichtjuden sehen. Und da sagt er, die Stunde ist gekommen. Und dann spricht er vom sterbenden Weizenkorn. Von sich. Merkt ihr, die ganze Geschichte ist mit dem ganzen Evangelium vernetzt. Auch durch die Zeitangaben. Dritter Tag, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und durch diese Verbindungen wird deutlich, mit dieser Hochzeitsgeschichte sollen wir auch schon an Karfreitag und Ostern denken. Dann gibt's diesen Wein der Heilszeit, den himmlischen Wein für alle. Von dem haben auch wir getrunken, als wir zum Glauben an Jesus kamen. Auch wir sind nicht Juden. Schmeckt dir das noch auf der Zunge? Wir haben davon getrunken, in den Bildern dieser Geschichte. Ein Zeichen, dieser himmlische Wein, ein Zeichen für die Erlösung, die Errettung. Kein Tod wird mehr sein, ewiges Leben, die Gemeinschaft mit Gott, alles im Glauben. Er schenkt uns diesen Wein, den besten Wein, Leben mit Gott. Also wenn das einen nicht fröhlich machen kann, einiges schmunzeln so ein bisschen, ja, die haben so ein bisschen Aroma in der Nase, von was auch immer, immerhin schmunzeln sie, ja. Also, man kann fröhlich werden. Und deswegen ist jetzt die Zeit gekommen, tatsächlich dieses Zeichen sich anzugucken. Der letzte Schritt. Zeit für das erste Zeichen auf der Hochzeit in Kana und bei uns. Jesus lässt sich auf dieser Hochzeit zum ersten Zeichen locken von seiner Mutter. Die Reinigungsbehälter werden gefüllt, je nach Dienmaße waren da 480 bis 720 Liter Wein. Kann ich mir schlecht vorstellen. Also umgerechnet in normale 0,7 Flaschen sind das etwa 685 bis 1028. Jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Boah, was eine Party. Ihr müsst alle nachher noch mal zu Hause nachgucken, wenn ihr verheiratet seid, wie viele Weinflaschen ihr für eure Hochzeit geordert habt. Und wer will, kann das dann auch umrechnen in Bierkästen. Also das ganze Dorf feiert. Wir überlegen uns mal nicht, wer das bezahlen muss. Das ganze Dorf feiert. Und der Wein schmeckt. Wo kommt der her? Wer schmeckt denn eigentlich diese Wasser-in-Wein-Verwandlung? Fast niemand. Nur die Diener, die Wasserkrüge, diese riesigen Dinger geschleppt haben, vollgemacht haben mit Wasser, die begreifen, was da passiert. Aber die kommen überhaupt nicht zum Glauben an Jesus. Die haben vielleicht ein Wasser-Wein-Wunder erlebt, aber kein Zeichen. Ein Wunder erleben, das reicht nicht. Es muss ein Zeichen werden. Alle Gäste trinken von dem Wein und freuen sich darüber, dass der richtig gut ist. Auch die Jesus-Schüler trinken alle und sie merken erstmal überhaupt nicht, dass das was Wunderhaftes ist, was Zeichenhaftes. Sie schmecken den guten Wein und freuen sich. Was für eine gute Party in diesem kleinen Kaff Kana. Wer hätte das gedacht? Und dann ist es das erste Zeichen. Wie kommt man darauf? Ja, Mensch, das muss dem Jesus-Schülerkreis und das muss uns gesagt werden. Deswegen ist der Vers 11 der Schlüsselvers. Da heißt es nämlich, das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das erste Zeichen. Ein Hinweiszeichen auf den himmlischen Wein. Auf das Fest für Juden und Nichtjuden, eingeladen von Gott selbst durch Karfreitag und Ostern. Das erste Zeichen. Die jüdischen Schüler von Jesus haben es erlebt. Sie trinken von dem Hochzeitswein. Ein Hinweiszeichen auf den himmlischen Wein. Von dem himmlischen Wein für alle trinken sie aber da noch nicht. Das ist nur ein Hinweiszeichen. Vom himmlischen Wein wird nach Karfreitag und Ostern getrunken. Wer also als Nichtjude zum Glauben an Jesus kommt, der trinkt zeichenhaft von dem himmlischen Wein. Und da kann man fröhlich werden. Ein Aperitif, ein Vorgeschmack auf das Fest, was Gott ausrichten wird. Sein Reich vollendet. Und jetzt gibt es für den Schülerkreis das erste Hinweiszeichen. Jesus macht so seine Herrlichkeit sichtbar, ohne Heiligenschein. Jesus schenkt Freude. Durch den Wein, ein Fest, ausgelassene Fröhlichkeit. Auch keine komische, fromme Freude, sondern einfach fröhliche Festfreude. Dafür steht dieser Wein. Und wir hören die Story von der Hochzeit zu Kana. Und wenn wir verstehen, was da passiert ist, wenn wir das Zeichen verstehen, das erste Zeichen, dass Jesus in Kana feiert und dann nach Jerusalem geht am dritten Tag und dass dann seine Stunde kommt mit Karfreitag und Ostern, dann trinken auch wir dies Hinweiszeichen. Wenn wir das begreifen, wenn wir dieses Zeichen sehen und verstehen, wer Jesus ist, Himmel auf Erden, ja, da kann man fröhlich werden. Erst recht nach Karfreitag und Ostern. Heute. Amen.